Hallo da draußen. Bevor die Episode gleich losgeht, ein kurzer Hinweis. Komm doch mal wieder rein zu uns in eine der Globetrotter-Filialen bei dir um die Ecke. Denn die Workshop- und Veranstaltungssaison ist gestartet. Dich erwarten authentische Abenteuergeschichten, wertvolle Inspiration und Profi-Know-how. Das alles in entspannter Clubhütten-Atmosphäre. Sichere dir jetzt die begehrten Tickets und komm gerne vorbei. Wir freuen uns auf dich. Das ganze Programm findest du auf globetrotter.de/Veranstaltungen. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Episode Rausgehört.
Es gab eben Tage, da hat es doch von morgens bis abends durchgeschüttet und du hattest aber irgendwie einen 2000 Meter Anstieg über den kraxeligsten Pass des ganzen Trails vor dir und denkst so, ein falscher Schritt und ich rutsche hier ab. So, das ist natürlich in dem Moment nervenaufreibend auf jeden Fall und es hat ja auch alles geklappt, aber da bist du teilweise natürlich froh, wenn du da einfach durch bist.
Sie war 12 bis 15 Stunden am Tag unterwegs, richtig im Wanderflow. Und plötzlich stand da der Weltrekord. Paulina Zeck ist den Te Araroa gewandert, heißt Neuseeland komplett von Süd nach Nord. So schnell wie niemand zuvor und das ohne Support und mit nur 5 Kilo Gepäck. Ich will von Paulina wissen, wie sie täglich einen Ultramarathon geschafft hat, was ihr unterwegs Kraft gegeben hat und natürlich, wie sie sich als Globetrotter-Mitarbeiterin perfekt auf dieses Abenteuer vorbereitet und wie sie sich ausgestattet hat. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Hi Paulina, grüß dich.
Hi Joris, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich sehr und wir treffen uns persönlich im Store hier in Köln. Das ist ja so dein tägliches Abenteuer, kann man das so sagen?
Das könnte man so sagen. Nicht ganz täglich, aber doch jeden zweiten Tag.
Ja, du arbeitest hier richtig als Beraterin und so,
richtig,
ne? Was
genau.
Machst du so?
Ich bin im Basement in der Schlafsack-Zelte-Isomattenabteilung. Von daher, das ist so mein täglich Brot.
Okay, cool. Ja, und zwischendurch bist du ja immer wieder raus, ganz weit weg, bis ans andere Ende der Welt sogar.
Also ziemlich genau,
Grenzen.
Ja.
Darüber wollen wir heute auch sprechen, nämlich dein Neuseeland-Abenteuer, jetzt hier im Podcast.
Rausgehört.
Ja, wir reisen heute wirklich ans andere Ende der Welt, kann man sagen, nach Neuseeland. Mhm. Das ist ein Stück, da muss man erstmal hinkommen. Was hat dich so gereizt? Du warst ja zweimal schon dort, glaube ich. Warum Neuseeland?
Ja, ich muss sagen, das ist tatsächlich relativ zufällig entstanden, denn ich hatte mir die Idee eines Fernwanderwegs viel früher in den Kopf gesetzt. Das war aber damals der Appalachian Trail, weil ich da zufällig im Rahmen einer Urlaubsreise war. Mhm. Und das hat mich dann total gecatcht, das Thema. Und ich konnte es irgendwie nicht mehr loslassen, irgendwann eben mal selber eine Fernwanderung zu machen. Und dann hat sich irgendwann ein Zeitslot ergeben und der war aber in unserem Winter quasi. Mhm. Und daraufhin ging die Recherche los, was gibt es für Fernwanderwege, die man im Winter laufen kann, ohne dass man da jetzt in die Eiszeit kommt. Und da bleiben dann relativ wenige übrig.
Ja, stimmt wohl, ja.
Und der Te Araroa war eben einer davon und dann habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und der hat mich direkt total gereizt und so kam es dann, dass es Neuseeland geworden ist. Ansonsten hatte ich da gar keinen Bezug zu vorher.
Du hast ja bestimmt so ein paar Leuten davon erzählt, ne, dass du so diese verrückten Fernwanderpläne hast in deinem Kopf. So auch im Store kann ich mir vorstellen, mit Freunden vielleicht drüber gesprochen. Wie haben die reagiert? Da kommt doch erstmal die Frage, warum denn so weit weg? Viel weiter geht ja gar nicht.
Ich glaube, am Anfang ist es für viele einfach nicht so greifbar, weil viele mit dem Thema Fernwandern noch nicht so in Berührung gekommen sind. Mhm. Die meisten meiner Freunde, Freundinnen und Bekannten finden das eigentlich cool. Und auch hier im Store ist natürlich so das ganze Thema Wandern ein bisschen jetzt näher dran als in anderen Kontexten. Ich würde sagen, so im ganz engen Umfeld, Familie, Leute, die sich halt wirklich dann jeden Tag Gedanken machen, da muss man ein bisschen mehr Arbeit leisten, dass man das auch gut verkauft und sagt, dass es eine sichere Nummer ist. Die freuen sich natürlich auch und sind sehr supportive, aber da schweben dann so ein bisschen ein paar mehr Ängste vielleicht auch mit.
Wenn wir gleich hören werden, du warst ja gar nicht so gut vorbereitet. Du hast ja viel auch spontan vor Ort gemacht, reden wir gleich drüber.
Ja.
Vielleicht erstmal noch kurz zur Erklärung. Deine erste Reise nach Neuseeland, die war ja auch schon auf dem Trail. Du warst dort schon mal unterwegs gewesen. Wie war denn das damals? Es muss ja gut gewesen sein, sonst wärst du ja nicht nochmal hingeflogen, ne?
Absolut. Also ich wurde nicht getrübt von dem Gedanken, dass eine Fernwanderung was für mich ist. Und gerade wenn man das jetzt in diesem klassischen Stil, sage ich mal, macht, ist das einfach für die meisten, glaube ich, eine wahnsinnig prägende Erfahrung. Und das bezieht sich eben nicht nur auf den Trail und das Land, die natürlich wahnsinnig schön sind, sondern auch auf die ganze Community, die man dort kennenlernt, dass man wirklich so 3, 4, 5 Monate, wie lange man auch immer unterwegs ist, wie in so einer Parallelwelt ist. Die echte Welt ist ausgeschaltet. Du bist nur mit Gleichgesinnten um dich rum. Das kannst du bestimmt mit anderen Erfahrungen auf eine Weise vergleichen. Aber es ist so sehr einschneidend. Und dann in dem Land Neuseeland, wo du wirklich jeden Tag von spektakulärer Natur, netten Menschen und dem allen begegnest. Das war einfach eine sehr, sehr besondere Erfahrung. Und deswegen bin ich da auch nicht von weggekommen.
Das war ein paar Jahre her, 2019 war das, ne?
Richtig, 19, 20 ja. Die Saison.
Also hat sich seitdem irgendwas geändert da vor Ort oder wusstest du, wenn ich da wieder nochmal jetzt hinreise, es wird mich ungefähr dasselbe erwarten?
Also das war natürlich so ein bisschen der naive Gedanke, deswegen auch die wenige Vorbereitung, dass ich dachte, gut, ich war ja schon mal da, ich weiß ja alles, was auf mich zukommt. Im Grunde ist es auch ein bisschen so, aber natürlich haben sich auch Sachen verändert. Dieser Trail ist halt wirklich noch nicht sehr alt. Also ich glaube, der wurde 2011 offiziell eröffnet, was ja relativ jung ist. Mhm. Und das bedeutet auch, dass dieser Trail schon noch die ganze Zeit im Umbau ist, beziehungsweise insbesondere die Stellen, wo zum Beispiel sehr viel Roadwalking ist. Da werden schon nochmal verschiedene Routen gebaut. Dazu kommt, dass wirklich deutlich mehr Wanderer mittlerweile auf dem Trail sind. Das verändert natürlich auch so ein bisschen das ganze Sein und auch wie die Wege vielleicht schon plattgetreten sind oder eben nicht. Also ein bisschen ja. Und aha, ich bin ja das zweite Mal jetzt auch andersrum gegangen. Aber es war trotzdem in vielerlei Hinsicht auch wieder alles neu, wo du dachtest, wie kann ich das eigentlich alles vergessen haben? Das ist jetzt 5 Jahre her. So.
Ja. Okay, und beim ersten Mal bist du ja eher so ins Abenteuer spontan reingestartet, mal gucken, was so geht. Und es ging gut. Du bist viele Meter auch vorangekommen. Deswegen wusstest du, okay, dieses Mal eventuell könnte es sogar Richtung Weltrekord gehen. Ja. Auch das werden wir später noch hören. Es hat geklappt am Ende. Richtig gute Nummer, auf jeden Fall. Ja, Spoiler. Und trotzdem erstmal so nochmal zum Thema Vorbereitung. Du kanntest den Trail, du kanntest das Land, wusstest so grob, was kommen wird. Und du hattest dein Gepäck auch sehr reduziert dieses Mal. Was waren so deine Dinge, die du vorbereitet hast, bevor es ja dann im Februar losging?
Tatsächlich ist die meiste Vorbereitung wahrscheinlich in die Ausrüstung geflossen und da muss ich sagen, hat mir dann doch wirklich die Erfahrung sehr geholfen. Ich bin ja zwischendurch noch den Appalachian Trail gewandert und habe dann einfach auf Dauer herausgefunden, was für mich funktioniert. Zum Beispiel, dass ich ein Zelt durch einen Tarp ersetzen kann. Das taugt sicherlich nicht jedem, dass ich einen Schlafsack durch einen Quilt ersetzen kann. Da wird auch nicht jeder drauf Lust haben. Aber das sind so Sachen, die habe ich dann selber einfach irgendwann mal getestet, gemerkt, so kann ich Gewicht reduzieren. Und ich bin da sehr einfach in vielerlei Hinsicht. Und das hat für mich einfach funktioniert. Plus in Neuseeland ist ein bisschen die dankbare Lage, dass man sehr gut funktionierendes Hüttensystem im Süden hat, zumindest. Also zumindest nicht jede einzelne Nacht darauf angewiesen ist, irgendwo sein Zelt aufzuschlagen. Und ich meine, ich sitze seitdem hier an der Quelle. Das heißt, man lernt natürlich auch viele Produkte kennen. Da ist auf jeden Fall das eine oder andere dazu gekommen und eben auch so, dass ich es reduzieren könnte auf im Endeffekt, glaube ich, 5 Kilo, die ich auf dem Rücken hatte.
Das ist schon extrem wenig, wenn man bedenkt, du hast auch übernachtet, all diese Dinge.
Ja.
Was hast du überhaupt drin gehabt? Da wollen natürlich jetzt alle genau wissen, wie hat die das hinbekommen?
Ja, also ich glaube, die 2 wichtigsten Dinge habe ich gerade schon genannt. Wie gesagt, nur ein Tarp, das 250 Gramm wiegt, das ist quasi meine Schlafstätte. Das Quilt, eine Isomatte, eine leichte. Und dann ist wahrscheinlich noch mit am interessantesten, dass ich keinen Kocher dabei hatte. Also auch da nochmal Gewicht gespart habe, dadurch, dass ich den Kocher und kein zusätzliches Gas eben nicht mittragen muss. Also ich habe nur so eine Schraubdose mitgehabt, wo man dann eben mal Sachen, dehydriertes Essen aufweichen kann. Genau, und ich meine, ich war die meiste Zeit wirklich alleine. Das heißt, ich konnte auch da klamottentechnisch total reduzieren. Ich hatte wirklich ein Set so ungefähr und habe auch sonst auf jeglichen Luxus verzichtet. Also das war dann in dem Falle wirklich egal. Ich komme damit gut klar, auch dann mal, gerade wenn ich so viel alleine bin, diverse Tage hintereinander eben ungeduscht zu sein oder solche Dinge. Also ich habe, glaube ich, einfach viel nicht mitgenommen, was andere Leute vielleicht dabei haben, was man vielleicht auch eher in dann so einem Gruppen-Camp-Kontext mehr benutzt. Wie gesagt, dadurch, dass ich alleine war, konnte ich das sehr, sehr reduzieren.
Das heißt, das war vielleicht sogar dein Luxus in dem Moment, dass du gar nicht so viel dabei hattest, was einen ja auch belasten kann. Theoretisch, manche erzählen ja, ich nehme sogar meine Bücher mit und lesen aber nie drin. Das belastet ja indirekt, weil man denkt, okay, eigentlich habe ich ja das Buch dabei, ich wollte doch immer.
Du sagst es, genau das ist es, weil bei mir dieses Jahr kam es ja eben darauf an, dass ich Zeit spare im Endeffekt, dass ich eben nicht noch eine Stunde morgens und abends beschäftigt bin mit anderen Dingen. Von daher war das für mich wirklich Luxus, weniger zu haben, denn es hat zwei Handgriffe gebraucht, um alles aus meinem Rucksack rauszuholen und wieder reinzutun und 5 Minuten, bis ich mein Camp auf- und wieder abgebaut habe. Mhm. Und das kriegst du sonst gar nicht so hin. Und das hat mir enorm viel Zeit gespart und Mühe, sag ich mal, und Energie.
Okay, und du bist dann da gelandet. 1. Februar 2025 ist ja deine Tour gestartet. Mhm. Mit welchem Mindset? Da war ja zum Beispiel der Weltrekord, glaube ich, noch nicht konkret in deinem Kopf, oder? Du wolltest erstmal loskommen.
Der war da schon in meinem Kopf, ja.
Aha. Ja, verrate ruhig.
Beziehungsweise die sogenannte Fastest Known Time. Mhm. Ich habe das ehrlich gesagt am Anfang gar nicht so nach außen posaunt, weil, also, erstens ist das gar nicht so meine Art, zweitens wollte ich irgendwie den Ball flach halten und die Fallhöhe ein bisschen minimieren. Ja. Aber in meinem Kopf war das schon länger auf jeden Fall. Also sowohl das FKT, dass das existiert, und auch in dem Moment der Gedanke, ich wusste ja, ich habe nur 2 Monate Zeit. Mhm. Und das habe ich auch kommuniziert den Leuten, die es wissen wollten, dass ich versuche, in den 2 Monaten den ganzen Trail zu laufen. Ich glaube, es war nur den wenigsten bewusst, was das eigentlich bedeutet. Oder die hinterfragen das dann nicht so.
Ja, also wie viel Kilometer, wie viel pro Tag musstest du laufen? Das wusstest du ja in dem Moment. Du bist ja klug und hast durchgedacht und gerechnet. Du wusstest, du musst schnell los. Was waren so die Basics, die Fakten? Was
genau, wusstest du? Also was ich wusste ist, der Trail ist 3000 Kilometer lang und ich habe 60 Tage. Das macht etwa 50 Kilometer am Tag, wenn ich wirklich jeden einzelnen Tag ausnutzen möchte. Mir war aber von Anfang an auch da schon klar, ich werde es auf jeden Fall so schnell wie möglich versuchen. Also ich werde nicht die 60 Tage ausnutzen, wenn es auch schneller geht. Mhm. Und dann habe ich wirklich so ganz naiv gerechnet. Also ich habe mir am Anfang noch so ein bisschen die Tage zurechtgelegt und halt einfach, wir haben mir so eine kleine Liste gemacht mit, hier an dem Tag mache ich 60, an dem Tag 70 Kilometer, ohne jegliche Höhenmeter oder andere Komplikationen da irgendwie mit reinzurechnen. Mhm. Und man muss sagen, das hat erstaunlich gut geklappt. Und ich glaube, im Nachhinein war das vielleicht auch eine Hilfe, dass ich das nicht so durchdacht habe, also mir zumindest, weil ich mich da gar nicht so drum kümmern musste, um irgendwie noch 1000 Excel-Tabellen, und habe ich an das gedacht, sondern einfach gesagt habe, gut, heute mache ich so viel. Dann hatte ich auch so eine naive Rechnung von, gut, wenn ich schnell gehe, dann gehe ich ungefähr 6 Kilometer pro Stunde. Es ist nur einfach, das geht natürlich gar nicht auf, ne? Also das geht auf einer Straße auf, aber das geht nicht in Neuseeland auf. Dann hast du da plötzlich einen Fluss vor dir, dann hast du natürlich irgendwie 3000 Höhenmeter am Tag, dann musst du da durch Gestrüpp. Also es war immer nur so eine Daumenregel für mich, aber an der ich mich so lang gehangelt habe und was irgendwie ja aufgegangen ist.
Aber sag mal, so viel Kilometer, irgendwie mehr als 50 am Tag Minimum so, das ist ja jeden Tag ein Ultramarathon eigentlich. Bist du so krass, also trainierst du jeden Tag irgendwie, du wirkst so ganz normal, gar nicht wie so eine Spitzen-Olympionikin oder sowas?
Also 2 Dinge. Ich glaube, zum einen, da komme ich aber gleich nochmal zu, ist ein großer Teil so eines Unterfangens auf jeden Fall die mentale Seite.
Der Wille.
So. Genau, also dass ich glaube wirklich, dass mein Wille mich da zu großen Stücken durchgetragen hat. Okay. Und zweitens muss man schon ehrlicherweise sagen, also zum einen habe ich eben viel Fernwandererfahrung. Jetzt mit diesem Trail sind es beinahe um die 10.000 Kilometer. Das heißt, ich weiß zumindest, wie so das Leben auf dem Trail funktioniert. Und ich wusste natürlich vorher, sag ich mal, im gehenden, schnellen Tempo, wozu ich ungefähr in der Lage bin. Mhm. Dazu kommt aber, dass ich mein Leben lang eigentlich schon Laufsport gemacht habe. Also es kommt jetzt auch nicht von ganz ungefähr. Ich war über 10 Jahre im Leichtathletikverein. Habe auch davor schon diverse andere Laufevents, jetzt nie in den Ultradistanzen gemacht, aber so die Grundsportlichkeit und Grundausdauer war auf jeden Fall vorhanden. Und also gerade im Lauf-Jogging-Bereich war ich da dann vorher doch recht aktiv. Also ich meine jetzt nicht so auf Spitzensportlerniveau, da würde jetzt jeder Leistungssportler wahrscheinlich drüber lachen. Aber ich war halt meine 3-4 Mal die Woche joggen.
Ja, reicht ja wahrscheinlich. Und der genau. Wille halt, ganz entscheidend.
Genau, und
ja.
Der Wille und irgendwie schon das Wissen oder Bewusstsein, dass ich einen sehr zähen Körper habe, auf jeden Fall. Ja, ich meine, man weiß es ja im Endeffekt selber am besten. Und ich glaube, auch wenn ich nicht genau wusste, was das beinhaltet, mein Vorhaben, wusste ich, was mein Körper kann. Also sonst hätte ich mir das so nicht vorgenommen.
Und du hast dann trotzdem ja dann da gestanden. Und ich finde ja mal diesen Moment spannend, wenn es losgeht. Ja. Wenn es eigentlich keinen Rückweg mehr gibt, wenn du weißt, okay, here we go, es geht los. Warst du da auch irgendwie unsicher oder warst du so voller Selbstbewusstsein und Vorfreude, dass du einfach voll losmarschiert bist?
Ja, zweiteres, ehrlich gesagt. Ja, okay. In dem Moment war ich wirklich nur voller Vorfreude. Also ich hatte wirklich, mental war ich total drauf eingeschossen. Ich hatte, also neben der Ambition, den Weltrekord aufzustellen, war es wirklich einfach die dolle Leidenschaft des Fernwanderns und die Sehnsucht nach wieder auf dem Trail sein, die mich da total gepusht hat. Mhm. Ich weiß noch den kompletten ersten Tag, der ist auch noch da relativ harmlos, da ist noch keine wilden Höhenmeter oder sonst was. Ich bin da wirklich freudestrahlend rumgelaufen, weil ich mich einfach nur gefreut habe, wieder auf dem Trail zu sein. Und das war wirklich das Hauptgefühl eigentlich in den ganzen ersten Tagen, wenn nicht sogar 1-2 Wochen, dass ich wirklich einfach super gut drauf war. Ich habe mich so gefreut. Ich wusste, das war genau die richtige Entscheidung. Ich hatte richtig viel Spaß auf dem Trail einfach.
Wie warst du drumherum? Also wie hast du die Natur erlebt oder warst du so in deinem Tunnel, dass du gleich rechts und links geschaut hast?
Das war auch ein Vorteil, würde ich sagen, am Anfang, dass ich direkt schon so ein paar wirklich schwierige Stellen, wo, glaube ich, andere sehr drüber fluchen, vor mir hatte. Und aber mit diesem positiven Mindset konnte mir das da in dem Moment nicht so viel ab. Aber natürlich auf der einen Seite einfach spektakulär von der Landschaft her. Also da wird man gar nicht enttäuscht, gerade wenn man von Süden aus startet. Aber zum anderen, wie gesagt, die ersten Teile beinhalten, die ersten Tage, sehr, sehr viel tiefen Matsch, sehr, sehr viel schlammigen, nassen Boden, kämpfen durchs Gestrüpp, über Gräser, die 2 Meter hoch sind. Das war natürlich, wie gesagt, da ärgert man sich in dem Moment drüber, aber es war mein Glück, dass das alles am Anfang kam, weil ich da noch nicht so richtig traurig drüber sein konnte.
Bist du deswegen auch von Süden nach Norden dieses Mal? Weil beim ersten Mal, 2019, warst du ja von oben nach unten quasi gelaufen.
Also das war ein Grund dafür, dass ich dachte, gut, dann habe ich direkt, also nicht nur diese unangenehmen Teile, sondern tatsächlich auch die meisten Höhenmeter, das meiste alpine Gelände so hinter mir. Das ist einfach auf der Südinsel deutlich herausfordernder in dem Sinne als im Norden. Aber der Hauptpunkt war eigentlich, dass ich ja, wie gesagt, erst, muss man sagen, Anfang Februar gestartet bin. Das ist in Neuseeland Sommer, wenn nicht schon eher Spätsommer. Und das Zeitfenster einfach von Süden ausgehend für mich deutlich vorteilhafter war, weil es auf der Südinsel schneller, kälter, herbstlicher wird, sage ich mal, und da einfach deutlich mehr Flüsse, Höhenmeter, Geröll ist, was dir einfach schneller zum Verhängnis wird. Und dann dachte ich, ich nehme jetzt den richtig Hochsommer quasi noch im Süden mit, um da die möglichst besten Bedingungen für mich rauszuholen. Und im Norden wäre es im Zweifel auch okay, wenn es da mal öfter regnet. Aber da hatte ich dann auch noch echt gutes Wetter. Also rein von der Seite aus war die Entscheidung auf jeden Fall richtig, weil ich im Endeffekt nur sehr wenige Regentage hatte und froh war, dass ich, wie gesagt, die sehr remote Südinsel da am Anfang hinter mir hatte und die Flusspegel noch einigermaßen zu überwinden.
Und jetzt kannst du mal offen reden. Du warst ja gar nicht so gut vorbereitet. Du hast viel aus dem ersten Abenteuer schon gelernt natürlich und dachtest, okay, cool, schaffe ich schon. Wann gab es die ersten Probleme? Jetzt kannst du ja offen drüber sprechen. Du bist ja heil und gesund und happy wieder da.
Ja, also es gab die ersten Probleme eigentlich schon relativ früh. Also zum Beispiel nach einer Woche ungefähr oder nach ein paar Tagen, würde ich sagen, hatte ich extreme Hüftschmerzen, aber nur im Liegen, also nur beim Schlafen.
Okay.
Und ich bin ja meine 12, 15 Stunden am Tag gegangen. Da war alles okay, da ging es mir gut und alles wunderbar. Und der Moment, wo ich mich hingelegt habe, war höllisch. Also ich konnte nicht auf dem Rücken, nicht auf der Seite, nicht auf dem Bauch. Im Nachhinein lässt sich das erklären. Also das hätte ich mehr Hüftöffner und was auch immer machen sollen. Das war einfach zu viel Belastung in dem Moment. Es waren dann so 2-3 Nächte, wo ich wirklich, glaube ich, mir so eine Ivo 600 eingeschmissen habe vorm Schlafengehen.
Die waren dann 5 Kilo dabei in dem Gepäck.
Ja,
okay.
Genau, vorm Schlafengehen. Und ich muss sagen, dann irgendwann war das Problem einfach beseitigt. Nach ein paar Tagen hat es nicht mehr wehgetan. Und die Hüfte hat mich seitdem gar nicht mehr geplagt. Das war, würde ich sagen, eines der Hauptprobleme am Anfang. Ansonsten, die meisten körperlichen Wehwehchen kamen tatsächlich erst ein bisschen später. Mhm. Und ich glaube, mit dem zunehmenden so ein bisschen Zerfall und nicht genug Aufnahme von Kalorien, Vitaminen und so, das ergibt sich natürlich jetzt noch nicht nach Woche 1 oder 2, sondern nachdem man sowas halt 4, 5, 6 Wochen macht. Und das war dann so, ja, nach der Hälfte, würde ich sagen, wo auf jeden Fall deutlich andere Probleme noch zutage kamen.
Wie war denn das mit dem Essen? Weil du hast ja keinen Kocher dabei, hast du vorhin schon erklärt. Trotzdem irgendwelche Nahrung, die man sich dann so aufweichen kann, die wahrscheinlich gar nicht mal besonders lecker ist. So habe ich zumindest bisher noch nicht so gemerkt, dass es da was sehr Leckeres gäbe. Aber du musst ja irgendwann auch mal richtig Kalorien gefuttert haben. Ne? Ja. Du brauchst ja Energie.
Also auf dem Trail findet man vieles lecker. Da kann man sich wirklich sehr gut arrangieren. Aber du hast recht, das ist natürlich jetzt nichts besonders Tolles. Ich habe viel Ramen-Nudeln gegessen. Ah ja, okay. Also die sind halt leicht und gut, haben wir jetzt nicht wahnsinnig viele Kalorien, aber lassen sich halt gut zubereiten. Die lässt man dann halt so ein paar Minuten aufweichen. Ansonsten am Anfang viel Haferflocken, viel Thunfischwraps, viele Riegel und sowas. Alles, was man halt gut mitnehmen kann. Gerade im Süden hast du wirklich halt auch enorm lange Abschnitte, wo es keine Versorgungsmöglichkeit unterwegs gibt. Das heißt, man muss halt wirklich auch schauen, was man mitnimmt, was jetzt nicht zu viel wiegt. Aber ja, so die Sachen, die ich gerade genannt habe, waren da so ganz hoch im Kurs und wahrscheinlich auch ein bisschen zu lang, zu einseitig. Klar, immer wenn man zwischendurch an irgendeinem Supermarkt war, wo es dann vielleicht auch mal einen Ort gab oder ein Restaurant, da hast du dir dann alles reingefahren. Also das ist auch dann von irgendwann nur noch eine Portion Pommes geht das über zu. Ne, ich bestelle 2 Pizzen und 2 Desserts und also wirklich Mengen, die kann man als normaler Mensch gar nicht nachvollziehen, glaube ich.
Aber ja doch, ich glaube, jeder Abenteurer, jede Abenteurerin, die mal richtig abgeliefert hat, kennt das. Da geht auf einmal so viel rein. Und das Schöne ist, man darf ja auch in dem Moment, ne? Wenn man sonst so denkt, oh, ich muss sportlich sein, aufpassen. In dem Moment darfst du, weil dieser Grundumsatz so hoch geht.
Das ist wirklich eine der besten Sachen, die beim Fernwandern passieren, dass man sich alles reinstopfen kann. Genau, grundsätzlich ist das natürlich super, aber man muss sagen, es ist auch halt immer sehr viel Ungesundes dabei. Also Zahnarzt freut sich vielleicht weniger, aber genau, Burger, Pizza, Süßigkeiten, name it, also ist alles dabei gewesen.
Alles erlaubt, sehr schön. Wie haben die Menschen so reagiert, die du getroffen hast? Nicht nur auf dem Trail, auch gerade so, wenn du mal im Supermarkt warst oder irgendwo in einem Restaurant. Erstmal alleinreisend, fällt ja schon auf, du bist jung, fällt auch auf natürlich, dann dick bepackt mit Rucksack, wenn auch nur 5 Kilo, aber man sieht ja, die ist irgendwie unterwegs. Hat auch mal jemand nachgefragt, was machst du hier?
Ja, durchaus, aber ich würde sagen, dass das tatsächlich noch gar nicht so auffällig jetzt war, wie ich da rumgegangen bin. Also zum einen ist dieser Trail mittlerweile natürlich etabliert, das heißt, alle Orte an dem Trail, da bin ich ja nicht die Einzige und steche da jetzt auch nicht raus. Gerade am Anfang waren da ja viele, viele, die dann eben von Norden kommt, auch da waren. Ja, ich hatte natürlich trotzdem Unterhaltung. Ich muss sagen, am Anfang habe ich das noch gar nicht irgendwie untergebracht, dass ich hier auf Weltrekordjagd bin, weil ich mir auch selber erst noch so ein bisschen Puffer geben wollte, ob das überhaupt funktioniert. Ich glaube, ich habe so gesagt, gut, 10 Tage warte ich und dann gucken wir mal. Und dann habe ich auch angefangen so zu posten und das so ein bisschen nach außen zu tragen und habe gemerkt, okay, es sieht gut aus, so wenn ich das so weiter durchhalten kann, dann ist es tatsächlich nicht ganz unrealistisch. Ja, nachher war es dann anders. Da hatte ich tatsächlich doch auch ein bisschen einen anderen Kontakt mit ein paar Locals, als ich da einmal irgendwie war mein Magen am Ende, einmal hatte ich einen Stich, so da waren die Leute einfach super hilfsbereit. Also die sind erstens ja Reisende dort sehr gewohnt. Neuseeland ist ein absolutes Reiseland, ob jetzt zu Fuß oder mit dem Auto oder wie auch immer. aber zum anderen einfach ein sehr, sehr gastfreundliches Land. Und das hast du da wirklich immer wieder gemerkt, weil die Leute einfach auf dich zukommen, dir Wasser, Essen, einen Schlafplatz anbieten. Das ist da teilweise ganz normal, auch wenn die den Trail vielleicht nicht kennen.
Hast du auch einen Trail-Name?
Auf dieser Reise tatsächlich nicht. Ich habe einen aus USA, das ist der Name Snot Rocket.
Natürlich musst du den erklären.
Der ein oder andere kann sich vielleicht herleiten, Snot.
Ja.
Okay, also ich weiß nicht, wie ich es auf Deutsch erklären soll. Ich glaube, Leute sagen Rotzrakete, das, was Fußballspieler auf dem Rasen gerne machen, ein Nasenloch zuhalten, mit dem anderen rausrotzen.
Ja, kennt man.
Ich glaube, es geht gerade viel zu weit, was ich sage. Egal, so ist dieser Name entstanden.
Du darfst alles erzählen.
Genau, das war ja auf jeden Fall auf dem Appalachian Trail und ich hatte eben keinen Trailnamen. Und das war wirklich quasi Pflicht, da nennt dich niemand beim normalen Vornamen. Ja. Und dann kam halt eben, ich habe das halt einfach wirklich so gehandhabt, weil ich dachte, mein Gott, wir sind hier in der Natur, wir machen hier alles gerade raus in die Natur, da wird es ja wohl kein Ding sein, hier ein bisschen raus auch zu schniefen. Stellte sich raus, das war für die meisten eher ungewohnt. Die Amerikaner, die tragen alle so ein Stofftaschentuch mit sich, das finde ich persönlich viel ekliger.
Ja.
Und so kam dann dieser Name zustande, weil der, mit dem ich länger gelaufen bin, war irgendwie öfter mal so 100, 200 Meter vor mir und der meinte immer, ich habe dich schon von Weitem gehört, weil du immer rausgerotzt hast.
Okay.
Ja, man muss sagen, das ist ein sehr amerikanisches Ding, diese Trail Names. Ja. Das ist so ein bisschen nach Neuseeland rüber geschwappt, aber das wird halt eher gemacht, wenn man natürlich in einer Trail Family unterwegs ist und so weiter. Ich war ja jetzt wirklich zu 90% einfach alleine, da hat mich niemand irgendwie genannt.
Du hast auch ein anderes Tempo, ne? Aber trotzdem, genau. Ich stelle es mir auch mal schwer vor, weil abends irgendwo oft, du hast ja auch mal manchmal in Hütten und übernachtet zum Beispiel, man lernt ja auch nette Leute kennen, ja?
Absolut.
Und dann fragen die vielleicht mal ganz nett, ey, hast nicht mal Bock ein paar Tage, dass wir zusammen und so. Und du machst, nö, Weltrekord, oder wie hast du gemacht?
Ja, genau. Ich meine, davon muss man sich so ein bisschen lösen von der Vorstellung, dass es halt so eine Fernwanderung wird, weil das sind einfach zwei unterschiedliche Unterfangen, ne? Also ob man jetzt eine normale Fernwanderung mit vielen Leuten um dich rum oder halt nicht. Ich hatte trotzdem total nette Abende teilweise. Mein Vorteil, weshalb man da jetzt auch nicht so mit reingerissen wurde, war halt tatsächlich, dass ich eben von Süden nach Norden gegangen bin und der wirklich große Großteil ist einfach andersrum läuft. Das heißt, selbst die nettesten Leute, die ich abends getroffen habe, war quasi, da gab es gar nicht die Option, dass wir zusammen weitergehen, weil wir in unterschiedliche Richtungen gegangen sind. Und die ganzen Leute habe ich, wie gesagt, so in den ersten 2, 3 Wochen noch getroffen und irgendwann waren quasi alle an mir vorbei. Und aber auch alle, die nach Norden gingen, waren auch nicht parallel zu mir. Die hatte ich dann überholt. Das heißt, ab irgendeinem Punkt war ich wirklich alleine auf dem Trail, muss man so sagen.
Oh, es gab doch irgendwelche anderen Ablenkungen bestimmt mal. Hier eine gute Party, auf die du eingeladen wurdest. Dort ein besonderes Tier, das du eigentlich gern fotografieren wolltest. Man ist doch schon, das ist ja eine andere Welt. Und so ein bisschen, deswegen macht man das ja auch mit dem Trail und so. Du hast trotzdem immer den Fokus, Weltrekord, immer nur vorankommen, ich will
es
schaffen.
Das klingt jetzt so verbissen, als wäre ich irgendwie nur auf Weltrekordmission. Ich glaube, man muss verstehen, dass also natürlich war das mein Ziel in dem Moment, aber ich hatte auch wahnsinnig viel Spaß daran. Das war halt genau, was ich machen wollte. Und deswegen war das gar keine, in den allermeisten Fällen wirklich gar keine Option oder gar nicht so der krasse Reiz da, ich gehe jetzt vom Trail runter und mache was anderes. Also Partyanladungen gab es in dem Sinne tatsächlich nicht, aber dass man mal irgendwie eine nette Nacht in der Hütte hatte, das auf jeden Fall. Aber ich war so locked in, dass ich wirklich das gar nicht in Frage gestellt habe, dass ich am nächsten Morgen wieder um 5 Uhr aufstehe und weitergehe, weil das ist, wofür ich in dem Moment gelebt habe.
Kompromisslos. Das ist halt genau dieses Mindset anscheinend, was du hattest und was dich auch zum Weltrekord dann irgendwann gebracht hat.
Ja.
Andere lassen sich ja wohl ablenken, ne? Oder lernen jemanden kennen.
Ist absolut. Ja. Und das musst du auch sonst auf so einer Reise so machen. Also ich sage immer wirklich jedem anderen, der eine Fernwanderung macht, der Grundsatz, lass dir Zeit. Und vor allem, du musst auch nicht 1:1 diesen Trail nachgehen. Das war ja bei mir nun auch so. Damit das überhaupt nachvollzogen werden kann, muss ich quasi jeden Meter dieses Trails gelaufen sein und das mittracken. Ich würde sagen, 80% der Wanderer in Neuseeland machen das nicht so. Also zum einen wirst du da, wenn du irgendwie 20 Kilometer Gravel Road vor dir hast und es hält jemand neben dir an und sagt, soll ich dich die Straße runterfahren? Da sagt fast niemand nein, so, weil das einfach super ätzend ist auf so einer Straße. Oder, ich meine, es ist Neuseeland, da bist du irgendwo auf der Südinsel und dir wird irgendwo ein Sidetrip geboten, dass du mal eben vom Trail runtergehst. Du sagst, mein Gott, dann gehe ich eine Woche jetzt runter und mache hier gerade mal mit anderen irgendwie noch eine coole Touristenaktion. Go for it. Das würde ich jedem raten. Sei so flexibel, dass du wirklich die beste Zeit daraus machst und lass dir vor allem Zeit. Das ist eigentlich nämlich kein Race. So am Ende freust du dich, wenn du 6 Monate statt 3 Monate auf diesem Trail warst. Das war jetzt bei mir wirklich einfach eine besondere Situation, dass ich mir das halt vorgenommen habe und so in meinem Kopf hatte, dass ja, es wie gesagt alternativlos war für mich. Hätte mich da, glaube ich, nicht in der Form ablenken lassen, dass sich mein ganzer Plan ändert in dem Sinne.
Ich merke schon, du bist eine, die zieht richtig durch. Beeindruckend.
In manchen Bereichen kann ich das ja.
Aber sag mal, so kleinere Unwetter gab es ja zwischendurch auch mal, so einen psychischen Downpunkt, nenne ich es mal. Und solche Dinge sind ja schon dabei, so kleine Einknicker unterwegs oder so Gezeiten und sowas, Dinge, die man bedenken muss. Ja. Was waren so die Hürden, über die du rüber musstest auf dem Weg zum Weltrekord?
Ich glaube, das muss man auch, wie du sagst, von zwei Seiten betrachten. Zum einen so ein bisschen das Mentale und das, was der Trail oder eben dein Körper oder so andere Umstände dir entgegenwirft.
Ja, klar.
Und dahingehend, also zweiteres würde ich sagen, natürlich gab es auf jeden Fall Tage, die waren einfach super hart, anspruchsvoll. Es gab eben Tage, da hat's doch von morgens bis abends durchgeschüttet und du hattest aber irgendwie einen 2000 Meter Anstieg über den kraxeligsten Pass des ganzen Trails vor dir und denkst so, ein falscher Schritt und ich rutsch hier ab. So, das ist natürlich in dem Moment nervenaufreibend auf jeden Fall. Und es hat ja auch alles geklappt, aber da bist du teilweise natürlich froh, wenn du da einfach durch bist. Oder eben, wie ich eben meinte, einfach super nervige Abschnitte, wo es auch nichts mehr schön dran ist, weil du dich 3 Stunden lang einfach nur durch den Busch kämpfst und dabei aber gegen eine Wand guckst, so ungefähr.
Ja, ja.
Also da ist dann auch nichts Reizvolles mehr dran.
Ja.
Oder du einfach so kalt ist, weil es so da regnet. So, das gibt's natürlich. Gezeiten ist ein Thema für sich, das hatte ich wirklich vorher auch nicht so doll auf dem Schirm und da musst du theoretisch wirklich alles immer im Blick haben, damit du nicht plötzlich vor einer Flut stehst und wirklich 5 Stunden warten musst, bis du da überhaupt diesen Strand lang gehen kannst. Es ist, der TA ist durchaus mit logistischen Herausforderungen verbunden, das muss man einfach so sagen. Es gibt andere Trails, die sind noch besser durchmarkiert, da brauchst du dich fast gar nicht navigieren. Und da gibt es andere Unwägbarkeiten, aber eben nicht so wie in Neuseeland, dass du nicht weißt, kann ich da jetzt überhaupt lang? Wie komme ich da durch? An welcher Stelle finde ich mich hier jetzt durch den Busch?
Einen Insektenstich hatte ich ja schon ein bisschen rausgenockt, oder?
Genau, das war relativ spät auf der Nordinsel dann. Und auch total unerwartet, das war auch ein Tag, wo es geregnet hat und ich alleine irgendwo im Wald stand und plötzlich von jetzt auf gleich habe ich diesen Stich oder Biss gemerkt und meine Wade in dem Falle ist enorm angeschwollen. Und ich dachte so, es hat geregnet, ich habe nichts gesehen, also da waren keine Fliegetiere, da war eigentlich nichts sichtbar. Und es war aber klar, dass das gerade irgendwie in eine schlechte Richtung läuft, weil es wirklich immer dicker und roter und pochender geworden ist. Und ja, nach so ein bisschen Googeln stellte sich dann raus, dass es wahrscheinlich wirklich ein Spinnenbiss war von so einer White-Tail-Spider. Eigentlich super unwahrscheinlich. Das ist wirklich so wahrscheinlich, wie in Deutschland von einer Spinne gebissen zu werden. Also auch wenn Neuseeland neben Australien liegt, es hat nicht annähernd die Gefahren, die da Tiere jeglicher Art bergen eigentlich. Von daher einfach super doofer Zufall. Ist dann aber wirklich darin geendet, dass ich 3 Tage lang, glaube ich, waren es im Endeffekt, komplett halblang machen musste. Also ich will nicht sagen ganz ausgenockt, denn ich bin irgendwie jeden Tag da trotzdem noch 20, 30, 40 Kilometer gegangen, aber es war nicht toll. Vor allem hatte ich schon mal so Stiche, wo ich wirklich mal ein Antibiotikum nehmen musste und da wollte ich halt auf jeden Fall dran vorbeikommen irgendwie. Und da es im Bein war, also weißt du, der Finger wäre egal gewesen, da hätte ich noch gehen können. Aber da es in der Wade war, hat es mich wirklich eingeschränkt und ich dachte, sonst platze ich gleich meine Wade so ungefähr. Und da gab es 3 Tage, wo ich dann wirklich einfach, habe ich gemacht, was ich irgendwie machen konnte und den Rest habe ich mein Bein hochgelegt. Und irgendwann ist es wieder abgeschwollen, wo ich dachte, gut, jetzt wird's nicht mehr schlimmer zumindest. Und dann ging's wieder. Und dann hat sich so eine knappe Woche vor Schluss tatsächlich so ein Schienbeinkantensyndrom gemeldet. Also eigentlich eine typische Überlastungsschmerz, den es auch öfter bei Fernwanderern oder Läufern in der Form gibt. Und es zieht dir dann einfach vorne am Schienbein so in den Fuß runter. Und du merkst aber auch, dass, also das ist eigentlich sowas, das musst du halt auswarten. Und das ist dann auch halb so wild. Aber ich hatte natürlich jetzt keine Zeit, mich da eine Woche hinzupflanzen und einfach nur Däumchen zu drehen. Deswegen war ich so, gut, da es jetzt nur noch 3-4 Tage vor mir sind, werde ich durch diesen Schmerz in dem Falle gehen müssen. Und habe das gemacht. Bin dann eben mit so einer leichten Schienbeinblessur oder Verletzung ins Ziel gekommen. Das war aber dann in dem Fall, in dem Moment egal. Also ich wusste ja, dass ich danach ein paar Wochen mal Regeneration brauche. Das ist dann auch wieder ausgeheilt nach 1-2 Monaten. Es war jetzt wirklich verletzungsmäßig nicht das Riesending, aber natürlich hast du dann gemerkt, gut, der Körper kommt langsam, auch wenn der Kopf noch dabei ist, an seine Grenzen. Auch wenn man das eben... habe ich eben schon mit den Kalorien und so angesprochen, du kommst irgendwann nicht mehr hinterher. Ich sah wirklich ausgemergelt aus. Also wirklich wie ein anderer Mensch.
Oh je. Und trotzdem, so die letzten Meter, lass uns da nochmal drüber sprechen, weil du hast ja mal alles getrackt, du wusstest quasi den Live-Stand, ob du schaffst oder nicht. Mhm. Und irgendwann so ein paar Tage vorher, vor den letzten Metern, wusstest du ja, ich pack das, ne, wenn jetzt nichts Schlimmes mehr dazwischen kommt. Und ich stelle mir gerade so diese letzten Meter extremst gut vor. Da hast du ja alle Glücksgefühle der Welt, so in deinem Körper, kann ich mir vorstellen. Wie war so dieser Moment der letzten Meter?
Also die allerletzten Meter waren auf jeden Fall so. Ich habe da, also der Trail endete für mich ja quasi am sogenannten 90 Mile Beach. Das ist so ein berüchtigter Abschnitt, wo die meisten halt mit starten. Das ist einfach nur 100 Kilometer Strand. Auch komplett, also einfach ein riesiger Strand. Da ist gar nichts mehr los, wie so eine Meeressandzunge, die sich da in den Norden schleicht. Und da waren die erste Zeit noch echt nervig, weil du wirklich da, also es hört sich erstmal schön an, Strand und alles, es ist aber wirklich nichts zu bieten. Also da ist auch keine Siedlung mehr, sondern irgendwann, du weißt nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Du hörst nur noch irgendwie links das Meeresrauschen und rechts die Dünen und denkst da so, gut, irgendwie eine gerade Linie gehen. aber die allerletzten Meter, also wirklich dann der, am letzten Tag bin ich, glaube ich, das waren dann nur noch so 40 Kilometer am Morgen, da hatte ich richtig gute Laune. Also es war auch da nochmal glücklicherweise richtig gutes Wetter, es waren irgendwie 20, 25 Grad, die Sonne hat geschienen, halb tatsächlich unter Schmerzen, aber die konnten mir nicht mehr so viel, bin ich dann da mit Musik auf den Ohren, ich glaube, die letzten 2 Stunden echt auch lachend, grinsend, singend über diesen Strand gelaufen. Und das war absurd, ja. Man kann sich das gar nicht, also ich weiß selber gerade gar nicht, was ich da so gefühlt habe, weil irgendwie arbeitest du ja auf diesen Moment die ganze Zeit hin. Und gleichzeitig, also es war schön, aber es war auch nicht so spektakulär vielleicht, wie man sich's vorstellt. Also weder war das jetzt so, dass da irgendwie 10 Leute auf mich gewartet und mich in Empfang genommen haben. Noch ist dann irgendwie die große Erlösung oder sowas. Natürlich war ich froh, auch auf eine Weise, dass es dann vorbei war, dass ich das geschafft hatte. Aber ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Es waren Freudegefühle auf jeden Fall. Und da waren auch so ein paar Touris dann an diesem Leuchtturm, wo man ankommt. Und dann habe ich da eine Stunde vielleicht noch verbracht und gequatscht. Und alle haben sich mit mir gefreut. Aber das war es auch so. Es war ein runder, harmonischer Abschnitt. Sonst ist gar nicht so viel Spektakuläres passiert.
Auch dieses Garmin InReach, das hat's ja mit dabei, glaube ich, zum Tracken. Ne? Das musst du ja dann irgendwie angeguckt haben oder bejubelt haben oder auf dem Handy so. Ich konnte es mit der App steuern wahrscheinlich. Oder gucken, wo du gerade bist. Du musst ja irgendwie in dem Moment gesagt haben, yes.
Also man sieht diesen Leuchtturm tatsächlich auch schon so 2-3 Stunden, bevor du da bist. Und dann gehst du die ganze Zeit darauf zu. Das war auf jeden Fall der Moment, wo ich wusste, okay, ist das jetzt wirklich gleich zu Ende? Ehrlich gesagt, so die Erkenntnis, dass ich es schaffen werde, die kam schon ein paar Tage vorher. Weil, also ich wusste ja auch, wie dieser letzte Tag ungefähr aussieht. Also es war jetzt keine Überraschung mehr, dass ich die ganze Zeit geguckt habe, wie viel ist es noch oder so. Ich wusste halt, ich muss jetzt an diesen Strand einfach bis zum letzten Zipfel zu Ende gehen. Und da hinten ist das Ziel so ungefähr in Sichtweite. Es gab auf jeden Fall die ein oder andere Freudenträne im Ziel dann. Aber die Stunden davor waren dann eher so Erleichterung und überschwängliche Freude.
Ich stelle mir es auch so vor, so ein bisschen fast Mental Overload, weil du hast ja so viele Gefühle gesammelt über die ganzen Tage, die du unterwegs warst, neben der körperlichen Anstrengung auch. Also dein Kopf war ja komplett voll wahrscheinlich mit Eindrücken. Lass uns doch mal über Highlights sprechen. Also ich stelle mir das echt schön vor, so gerade wenn du draußen auch viel übernachtet hast, so unterm Sternenhimmel zum Beispiel. Und Neuseeland ist ja auch ein tolles, schönes, schickes Land. Was waren so die schönsten Stunden, die du erleben durftest?
Ich würde sagen, die meisten Highlights waren wahrscheinlich wirklich auf der Südinsel. Ich wiederhole mich jetzt ein bisschen, aber die ist einfach landschaftlich nochmal deutlich abgeschiedener und da hast du wirklich diese dramatischen Gebirgszüge, Geröll, An- und Abstiege, eben riesige Flüsse und einfach, da ist man so richtig in dieser wilden Natur, was für mich auch so sehr reizvoll ist, dass du eben auch tagelang nicht wirklich jemanden siehst, für dich alleine bist, dich irgendwohin abends legen kannst und es juckt wirklich niemanden so ungefähr. Also du musst nicht gucken, wo kann ich da jetzt in der Zivilisation mir einen Schlafplatz suchen, sondern du bist wirklich einfach in der wilden Natur. Und das sind für mich, glaube ich, so die größten Glücksmomente, wenn ich da irgendwie dann abends nochmal über so einen Pass im Sonnenuntergang und du bist so alleine einfach auf so einem Gipfel. Die Richmond Ranges mit sicherlich landschaftlich einfach ein richtiges Highlight. Das ist so ein Gebirgszug im Norden der Südinsel. Eben dieser Pass, den ich bei Regen überquert habe. Wyo Pass heißt das. Auch super spektakulär. Also du hast einfach wirklich diese sehr, sehr viel faszinierende Landschaft. Und für mich hängt das aber wirklich eher mit diesem Gefühl zusammen, ich bin hier gerade alleine draußen in der Natur und kann machen, was ich will.
Hast du eigentlich auch mal verrückte Sachen gemacht? Du hast gerade gesagt, tagelang alleine, ich würde dann auf crazy Ideen kommen, was weiß ich, 2 Tage nackt wandern, mal rumschreien, Selbstgespräche führen. Man wird doch irgendwann auch ein bisschen crazy, oder? Wenn man meistens alleine unterwegs ist, stelle ich mir vor.
Ja, auf eine Weise bestimmt. Ich muss kurz eher nachdenken und lachen. Und also, sowas wie Selbstgespräche ist irgendwann, hat definitiv angefangen. Also ich bin Typ zum Beispiel, ich singe lautstark auf dem Trail den ganzen Tag eigentlich. Das ist mein zweites Hobby, deswegen kann ich das immer gut kombinieren.
Was hast du gesungen so? Die Charts oder irgendwas?
Alles Mögliche. Ich hatte halt so meine Playlists, die ich dann immer viel gehört habe und ich habe dann aber gar keine Hemmung, einfach inbrünstig mitzusingen. Sowas ist passiert irgendwann tatsächlich auch, dass du so, manchmal stellt man sich ja so Gespräche im Kopf vor, die ich dann einfach laut ausgesprochen habe, weil ich so dachte, ich habe seit Tagen nicht geredet und hier ist ja gerade niemand. Ja, und deswegen musste ich, glaube ich, gerade lachen. Man wird, also wenn du jetzt wirklich alleine weit und breit entfernt ist niemand auf dem Trail, du wirst in gewissermaßen natürlich hemmungsloser. Also dann gehst du nicht mehr zum Pinken 500 Meter vom Trail entfernt in irgendein Waldstück, setz dich halt einfach auf den Trail und gut, ist so ungefähr.
Ja, klar.
Natürlich passieren da Dinge und ich würde wieder, wie gesagt, auch sagen, das ist so auch so ein Punkt, wo ich einfach sehr drin aufgehe, weil ich das dann, ich mag das, dass ich mich nicht um bestimmte Sachen kümmern muss und so gesellschaftliche Gepflogenheiten, nenne ich es jetzt mal.
So komplett hemmungslos das, Ding, so sein Ding machen. So.
Ja, genau, man einfach mal dreckig sein darf für mehrere Tage, dass man stinken darf und es sagt ja niemand was dazu. So, das finde ich eher, ist für mich was Schönes.
Finde ich so cool, dass du so offen bist. Und ich kann jeder, der das hört, nur empfehlen, dich auch mal live zu erleben. Du bist ja auf großer, man kann fast sagen, Deutschland-Tour in den Globetrotter-Stores. Man kann dich überall treffen, auch wahrscheinlich bei jedem, der gerade zuhört, vor der Haustür irgendwo ist da ein Store in der Nähe. Man kann dir ganz viele Fragen stellen und ich glaube, du bist auch da offen, oder? Man kann dich fast alles fragen.
Absolut, auf jeden Fall.
Ja. Okay, also wirklich Einladung, das Programm mal zu checken, globetrotter.de/Veranstaltungen. Da kann man einfach zum Beispiel nach dir suchen, auch nach anderen spannenden Vorträgen. Ich finde es sehr spannend und toll, dass wir uns mal kennengelernt haben, hier im Rausgehört Podcast. Stehen schon die nächsten Abenteuer an oder bist du jetzt erstmal hier im Store in Köln zu finden?
Das bin ich sowieso erstmal. In meinem Kopf stehen auf jeden Fall die nächsten Abenteuer an. Es ist noch nicht ganz spruchreif, deswegen muss ich ein bisschen überlegen, was ich jetzt alles preisgeben kann. Aber ganz allgemein gesprochen haben mich die FKTs so ein bisschen gereizt. Und das ist zu 100% nicht mein letzter Fernwanderweg gewesen. Es gibt noch ein paar große, die auf jeden Fall auf meiner Liste stehen, wie zum Beispiel der Pacific Crest Trail, den ich irgendwann mal machen möchte. Aber tatsächlich auch viele kürzere in Europa. Ich immer viel so im Ausland gemacht habe, aber es gibt den Kungsleden in Schweden. Ich kenne einen großen Teil der Alpen einfach gar nicht so gut. Einfach nochmal solche anderen Unternehmungen.
Zum PCT gibt es auch eine sehr spannende Folge, ich glaube Folge 81 mit Tanja und Matthias, die da so ein bisschen reingestolpert sind fast in dieses PCT-Abenteuer. Yeah. Auch da gerne mal reinhören, wenn euch das interessieren sollte. Und Paulina, vielen Dank für deine Zeit hier im Rausgehört-Podcast.
Vielen Dank, ich habe mich sehr gefreut.
Ich bin Reisereporter Joris, das nächste Abenteuer wartet schon.
Die Polizei bittet um deine Mithilfe im Podcast Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle.
Der Neujahrsabend 2001. Eine 15-Jährige verschwindet an einer Bushaltestelle. Ohne Spur, ohne Abschied. Bis heute wartet ihre Familie auf Antworten. Ich bin Mike Mattis und in Licht ins Dunkel spreche ich mit den Ermittlerinnen und Ermittlern über den Fall Katrin Konert. Den bringen sie jetzt nochmal in die Öffentlichkeit und hoffen auf neue Hinweise.
Licht ins Dunkel und der Fall Katrin Konert. Ab 3. Dezember wöchentlich. Überall, wo es Podcasts gibt und auf podcastfabrik.de.